beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen wieder zusammen zur Folge Nummer 141. Heute soll es um das Thema Leitzinserhöhung gehen, also Zinsanhebung in den USA. Was jetzt und was erwartet uns jetzt? Und all das dann natürlich im Hauptthema heute. Doch zuvor, Philipp, wir haben uns eine Weile nicht gesehen.
Ich war im Urlaub. Du hast ja gesagt.
Ja. Wie war's? Ja, ja, super Urlaub, schöne, natürlich auch eine schöne Hochzeit, keine Frage. Jetzt bin ich wohlerholt zurück. Ja. Also danke und bin ja
und
wieder bereit.
Und hast du einfach die Börsen mal ausgeknipst?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich, also ja, ich hätte dich, also ich habe es verfolgt natürlich, das konnte ich nicht lassen, ganz klar. Ich bin natürlich immer am Ball, was das betrifft. Aber tatsächlich ging es nochmal ein ganzes Stück weiter nach unten und das war natürlich auch eine Überraschung aufgrund doch recht hoher Inflationsdaten, die zurückgekommen sind.
Wo warst du denn in den Kletterwochen?
Ja, in Spanien, auf der schönen Insel Mallorca, die ja mehr zu bieten hat als nur eine Feier, eine Feierstraße oder ein Feierstrand. Und deswegen, ja, auf jeden Fall jedes Mal eine Reise wert. Kann man nur empfehlen. Und
Party kann man trotzdem machen. Teilweise auch finanziert. Deswegen konntet ihr euch ja so ein schönes Hotel und so einen schönen Mietwagen leisten.
Genau.
Dank unserem Werbepartner Top Cashback. Und wir müssen sagen, die Kooperation mit Top Cashback wird auch zu Ende gehen. So fair, transparent und ehrlich müssen wir sein. Am 1.8. ist es dann vorbei, also ihr werdet noch zweimal die Möglichkeit haben, euch über unseren Link anzumelden. Und du hast Hotel und Mietwagen gebucht oder alles zusammen über Top Cashback?
Nein, tatsächlich beides einzeln. Habe mir einen Partner ausgesucht bei Top Cashback, habe mir erstmal eingeloggt, ne? Ich bin ja schon angemeldet und dann mal geschaut, ob da ein Partner dabei ist, der da mir ein Cashback direkt mitgeben kann. Und dann habe ich mich entschieden, die Reise gebucht und eben auch den Mietwagen, der ja gerade aktuell gar nicht so leicht ist, einen guten Mietwagen zu bekommen, aufgrund der hohen Preise.
Was hast du bezahlt, weißt du?
Zwei Tage, ich glaube, mit Versicherung, also null Selbstbeteiligung, ne? Muss man in Spanien ein bisschen aufpassen, waren es 150 Euro.
Alles schon teuer.
Ja, für zwei Tage ist schon, also da hast du mir schon Schlimmeres erzählt hier in Deutschland.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin überrascht, wie günstig Eurocar ist. Ja. Also im Vergleich zu Sixt sind die ein Viertel.
Ja, VW vielleicht kann hinterher schießen.
VW subventioniert. Ja. Ja, was war bei mir? Ich war das erste Mal, ich habe ja vor 3-4 Jahren, kurz vor der Pandemie, habe ich die Belgier übernommen als Key Account und war jetzt das erste Mal in Brüssel. Mega Stadt, tolle Stadt. Also kann ich eben nur empfehlen, erinnert mich so ein bisschen an Amsterdam. Ganz, ganz nette Leute. Brüssel, auch ein riesen Flughafen. Also man merkt da schon, alles ist im EU. Ich bin auch mal bei der EU vorbeigefahren. Ich war in Hamburg. Ich habe meine Platzreife gemacht. Also ich bin jetzt ein offiziell anerkannter Golfer.
Ja, wer also jetzt mit dir golfen will, kann sich melden.
Genau, also ich bin ja viel in Deutschland unterwegs. Wenn ihr Golf spielt, schreibt mir, dann nehme ich, man sagt ja, weißt du, was man zu Golfschlägern sagt? So, wenn du die mitnimmst, dann sagt man, ich bringe mein Besteck mit. Und ich habe nämlich einen Arbeitskollegen, der spielt auch Golf und der war dann so, Philipp, da bringen wir das Besteck mit. Und ich sage, gehen wir essen oder was?
Vergiss das Fischmesser nicht.
Nein, also schreibt mir gerne auf Instagram oder philipp@modernvalueinvesting.de, wenn ihr Golf spielen solltet. Ich bitte natürlich auch zu verzeihen, ich habe ein Handicap 54. Das heißt, ich habe irgendwie auf jeder Bahn, also das steht immer an der Bahn, steht das dran, wie viele Schläge man hat. Also zum Beispiel 3. Und ich habe eigentlich fast immer das Doppelte.
Ja.
Also, und weißt du, was es gibt? Du musst ja dann, um dein Handicap runterzuspielen, musst du Turniere spielen. Also die dann offiziell anerkannt sind. Und dann gibt es Leute, also ich habe einen Kunden von mir, der spielt seit 5 Jahren Golf und hat aber nie ein Turnier gespielt. Aber übt immer und übt und hat dann ein Turnier gespielt. Und der hat dann dieses Turnier gewonnen. Weil der schon relativ gut war.
Ja.
Aber hatte ja immer 3 Schläge mehr auf jeder Bahn. Hm. Und dann haben die Leute ihn wüst beschimpft.
Ja.
Dass er ein Handicap-Schieber ist.
Ja.
Hat er einen Selbstneidkoffer gewonnen. Und irgendeiner, der 2-Platzierte, ist dann natürlich richtig böse geworden. Hm. Aber da gibt's richtig tolle Preise. Also Golf, da ist richtig viel Kohle auch. Also da gibt's dann, wenn du so ein Hole-in-One, also auf einmal reinhaust, kannst du auch ein Auto gewinnen und so.
Ja. Da war's die Investition dann, ne?
Ja.
Ins Hobby.
Kommt also, raus. Also wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall, solltet ihr Golfer sein, wir finden bestimmt.
Und wer nicht Golf spielen möchte, kann ja dann auf Top Cashback einfach, ja.
Ja, ist auch gar nicht so teuer der Sport, aber wie gesagt, da unterhalten wir uns nochmal privat darüber. Du wirst uns bestimmt jetzt als allererstes natürlich wie immer durch die Quartalszahlen bringen.
Ja, solange es welche gibt, werde ich natürlich davon berichten. Achso,
und ganz wichtig, bleibt auf jeden Fall dran, weil wir ziehen heute die nächste Branche, wir haben ja auch fürs MVI Depot gekauft, also da sprechen wir aber gleich drüber. Jetzt, Entschuldigung, wollte ich nicht.
Alles gut. Berichtet hat Adobe und ich bin ja investiert, deswegen auch da natürlich mein, ja, doch kritisches Auge auf die Zahlen von Adobe und wir mussten sagen, dass die Gewinn- und Umsatzerwartungen solide übertroffen wurden. Philipp, das sah also sehr, sehr gut aus. Man hat doch ein solides Quartal hinter sich gebracht mit plus 14% Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahresquartal. Also das ist zumindest schon mal gut. Die einzelnen Sparten, und das finde ich auch sehr wichtig, dass man eben nicht nur an einer Sparte wächst, sondern eben bei all den dreien, also sprich Digital Media, Creative und Document Cloud, die sind alle sehr, sehr gut gewachsen und auch gleichmäßig. Also jetzt nicht so, dass irgendeiner hinterherhinkt und hier vielleicht irgendwo ja so ein paar Probleme darstellt. Nein, alles ist sehr gut gewachsen und auch die ARRs, also die jeweiligen wiederkehrenden Umsätze, sind in allen Segmenten stark angestiegen. Also konnte man gut zulegen. Das Geschäftsmodell also insofern weiterhin robust und das zeigen auch die Zahlen, was natürlich uns als Anleger auch immer wieder bestätigt, dass so ein Unternehmen tatsächlich auch eine echte Cash-Cow ist im Nachhinein. Ja. Und natürlich dann auch den langen Weg nach oben wieder, ja, ich sag mal, Futter bekommt. Der Ausblick, und das ist so das Negative, der war nicht so pralle. Gerade auch das Quartal, das jetzt kommende oder das jetzt aktuell laufende, soll mit 80 Millionen Dollar weniger abgeschlossen werden im Umsatz und auch der Gewinn soll geringer ausfallen als erwartet. Hier ist so auch Gegenwind rein aus dem wirtschaftlichen und natürlich aus diesem Umfeld, der es natürlich gerade schwierig ist, auch gerade in Investitionen und dass man sagt, okay, bestimmte Sachen in manchen Bereichen werden Kunden natürlich auch verschieben. Die Aktie deswegen leicht im Minus, konnte aber das Minus dann wieder aufholen aufgrund einer guten Marktstimmung am Freitag. Zur Abwechslung mal, wenn man so möchte, die Woche war ja sonst recht rot unterwegs. Ich bleibe natürlich investiert, Adobe für mich nach wie vor ein Buy-and-Hold-Kandidat und ich glaube, wenn sie weiterhin so gut wachsen und so gut arbeiten, gibt es da, glaube ich, wenig, was man bemängeln kann. Außerdem, und das fand ich auch sehr spannend, Oracle war früher für mich irgendwie ein Unternehmen, was ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Für mich war es so ein Dino, so ein bisschen wie Cisco Systems, wo mir der Reiz fehlen würde, einfach weil sie dann doch, ich sag mal, gefühlt ihren Zenit überschritten haben. Ja. Jetzt hat man aber wieder erneut, ich glaube das dritte Quartal jetzt mittlerweile in Folge, richtig starke Ergebnisse erzielt. Man hat den Gewinn stark übertroffen, auch umsatzseitig ist man mit 200 Millionen Dollar über den Erwartungen gelandet, also auf 11,8 Milliarden Dollar. Die Dividende konnte man sage und schreibe 19% erhöhen. Das ist schon ordentlich, sieht man auch selten und dieses Ergebnis ist dann doch eine Überraschung. Das Umsatzwachstum klingt zwar mit 5% relativ gering, ist aber aufgrund dessen, dass man jetzt das Geschäftsmodell neu ausgerichtet hat in den letzten Jahren, doch sehr, sehr gut. Das heißt auch mehr als erwartet, was halt wiederum der Aktie Rückenwind gibt, rein tendenziell. Die Cloud ist so ein bisschen das Zugpferd selber, wie auch bei vielen anderen Unternehmen. Und dort hat man auch das starke Wachstum und natürlich auch die Synergien, die man durch Übernahmen erzielt. Konnte. Die Churner-Übernahme ist ja jetzt auch an sich genehmigt, die kommt so langsam mit rein in die Zahlen und da wird es dann auch nochmal spannend, gerade weil man dann den Gesundheitssektor sehr, sehr fokussiert hat, ob man dann eben hier nochmal mehr Wachstum generieren kann. Mit Oracle und Churner zusammen in einem Unternehmen, glaube ich, hat man ein doch recht interessantes Investment. Man muss natürlich
überlegen, einzusteigen.
Tatsächlich habe ich so ein bisschen auf die Watchlist einfach zum Beobachten weiterhin, wie so dieser Wandel funktioniert. 5% sind natürlich jetzt nicht viel. Andererseits hat man doch einen schon ordentlichen Umsatz pro Jahr. Das darf man nicht vergessen. Man ist über 14 Milliarden umsatzseitig. Insofern ist es auch schwer, jetzt 10% oder 15% zu wachsen im Jahr. Das darf man vielleicht nicht aus dem Auge verlieren. Aber mir gefällt zumindest, dass man hier versucht oder dass es auch offenbar gelingt, dass man diesen Wandel hinbekommt. Und daher kann das schon durchaus mal eine attraktive Investitionen sein. Die Bewertung des KGV ist nicht sehr hoch. Und natürlich muss man jetzt aufpassen, weil man die bewertet und die vergangenen Zahlen nimmt. Dort war das Unternehmen ja eben am Straucheln. Das, was Intel gerade durchmacht, würde ich jetzt mal so vergleichen, hat Oracle hinter sich gelassen und es scheint so, als ob man jetzt den richtigen Weg einschlägt. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, kann man hier natürlich ein recht gutes Chancen-Risiken-Verhältnis mitnehmen. Und wenn das Wachstum weiter so zulegt, gerade auch durch Churner, ist es durchaus interessant.
Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich weiß nicht, ob Unternehmen heutzutage sich noch so abhängig machen wollen. So von einem Unternehmen wie SAP, Oracle mit dem ganzen ERP-System.
Ja, das machen die, ich habe nochmal geschaut, das ist tatsächlich nur ein kleiner Teil des Umsatzes, was machen. Das sind nicht wirklich so wie SAP. Sie das meiste? Das meiste sind auch so spezielle Softwarelösungen für Unternehmen.
Also mein Arbeitgeber arbeitet auch mit Oracle und alle fluchen.
Ja gut, aber das hört man tatsächlich auch bei SAP sehr oft, ja, das hört man auch bei Salesforce. Also das irgendwie macht es keiner so richtig gut für alle offensichtlich. Wie auch immer, will ich auch gar nicht beurteilen, habe ich noch nie mitgearbeitet, deswegen kann ich das auch nicht beurteilen. Aber wie gesagt, wenn man mal so die Umsatzverteilung anschaut, das ist nicht allzu sehr viel. Also sie haben auch noch andere Bereiche, die eben gut laufen. Und gerade auch die Cloud ist hier ein ganz großes Thema. Und da können sie viele Software ich sag, Lösungen mit implementieren.
Das vielleicht können wir es ja für die MVE Holding kaufen, wenn du heute sowas ziehst.
Software.
In der Art und wieder. Weise. Es gab wieder einige Entlassungen diese Woche und wir verstehen uns ja hier auch als Service-Podcast. Und Marcel, jetzt bin ich mal gespannt. Du darfst nicht runterscrollen, wieder hoch, los. Ja, jetzt sehe ich es. Ich hoffe, du hast noch nicht geguckt.
Nein.
Du darfst jetzt mal raten, wie viel Prozent der Belegschaft wechselnd. Und dann, glaube ich, ist das immer relativ erschreckend, weil man kennt auch einige Unternehmen hier. Bird, E-Scooter.
E-Scooter, oh, habe ich erst vor kurzem genutzt. Ich auch werde jetzt Bird? Immer mehr, nee, von Bird nicht. Doch, von Bird in Berlin tatsächlich, siehst von du? Bird. Mhm. Und ja, wir haben ja in Leipzig nur 2 Anbieter. Ja, müssen bestimmt auch ein paar gegangen sein. Also
23%.
Ist schon viel.
Ne? Nicht ohne. Also fast ein Viertel. Dann haben wir Coinbase. Na, Kryptos, die fallen ja jetzt gerade ins Bodenlose.
Was für eine schwarze Woche. Ja, also wirklich eine richtig schwarze Woche für Kryptos. Wird natürlich auch so eine Spuren hinterlassen. Und 18%. Ich könnte mir vorstellen, 18.
Jetzt vielleicht nochmal eine Idee oder dass man sagt, Finger weg. Ich weiß gar nicht, wo steht Shopify eigentlich aktuell? Shopify.
Leider neue Tees
300 erreicht. Euro die Aktie?
Ja. Sind wir ein Stück weit runtergekommen.
Ich gucke viel zu wenig. Leute. Mhm. Der Dienstleister von Shopify, mit dem sie ganz stark zusammenarbeiten im Logistikbereich, nennt sich Swift. Habe ich vorher noch nicht so gehört. 30%. Und wenn der Logistiker 30%, könnte vielleicht weniger Arbeit da sein. Auch dank wegen Shopify vielleicht. Mhm. Dann haben wir Swappy. Hast du schon mal gehört?
Nee.
Die machen Wiederaufbereitung von iPhones und verkaufen diesen. 17%.
Ja. Okay.
Trade Republic.
Ja, da sind schon auch einige gegangen.
700. Ich habe keine Zahl gefunden, wie viele insgesamt
bei Trade Republic. Aber 700 klingt schon sehr viel, ja.
Für ein Startup. Mitarbeiterzahl.
Ja gut, das werden alle Broker haben. Das Problem natürlich hier so, die Börsenhochsaison ist vorbei. Die Neuanmeldungen sind so relativ durch. Ist aktuell nicht unbedingt attraktiv. Eigentlich ist es ein attraktives Umfeld zum langsam mal mit der Börse beschäftigen. Ja. Aber das ist natürlich immer so, wenn die Kurse sinken, scheint man auch eine Abneigung zu entwickeln.
Notarize, der Notardienst im Internet aus den USA.
20.
Reopening 25. Mhm. Also man merkt, hier gibt es einige Entlassungen bei Startups.
Ja, ja. Ja klar, man merkt das natürlich. Man hat natürlich für viel mehr Wachstum auch, ich sag mal, das Personal vorher eingekauft. Das sagt ja auch Amazon und Walmart. Also selbst die Großen haben das Problem. Deswegen muss man jetzt natürlich wieder die Kapazitäten einfahren und sagen, okay, das über war Walmart leider eine
werden wir nachher noch sprechen.
Das war eine Überkapazität. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen was abbauen und das machen auch die Großen und deswegen für die Kleinen umso wichtiger, um weiterhin natürlich Cash für das weitere Geschäftsmodell zu haben, viel wichtiger dann auch.
Ja.
Netflix gibt's ganz oder einige Neuigkeiten tatsächlich. Ich habe jetzt auch mal deine Empfehlung gehört. Kampf der Unternehmen.
Mega, oder?
Ist schon sehr, sehr spannend.
Ein super Podcast. Wir machen ja nicht gerne Werbung für andere Podcasts, weil die dann weniger Zeit für uns haben.
Genau, aber das war schon sehr, sehr spannend, so der Kampf der Streaming-Giganten. Und das fand ich interessant. Und ich sage jetzt nur rotes Licht, grünes Licht. Rotes Licht, grünes Licht. Alle, die Squid Game kennen, die sind natürlich dann jetzt getriggert mit diesem Beispiel. Und es gibt eben natürlich jetzt nach der ersten Staffel des Erfolgs jetzt Squid Game kommt jetzt auch eine zweite Staffel. Und außerdem gibt es eine Reality-Show.
Machen wir mit? Ich habe es schon gehört.
Ja, 456 Teilnehmer, wie eben auch in der Serie. Und es gibt 4,56 Millionen Dollar zu gewinnen. Und,
ist das nicht pervers, mal ganz ehrlich?
Ich hoffe nicht, dass die Leute erschossen werden.
Nee, aber es ist doch trotzdem einfach. Also.
Na, ich finde es gar nicht so schlecht. Eine gute Idee, wenn die Leute natürlich nicht erschossen werden.
Ganz also, Marcel, wir haben schon 15.000 Abonnenten bei YouTube. Wenn ihr uns noch nicht abonniert, abonniert uns sehr gerne. Marcel, ich denke, so ab 25.000 Abonnenten wirst du entweder zu... Nee, Bachelor in Paradise bist ja jetzt raus.
Ja.
Love Island? Nee, wie heißt das, wo die Treue testen?
Also, ich kenne mich da nicht aus. Da bin ich raus.
Da geht ihr hin und da bin ich raus.
Also ich kenne dich nicht. Naja,
okay. Also als erstes das, dann Bachelor. Oh, vielleicht bist du nächstes Jahr der neue Bachelor.
Geil.
Oder gehst du ins Dschungelcamp?
Oh, da wollte ich schon immer mal hin. Nein, also ich sag mal so.
25.000 Abonnenten würden wir ins Dschungelcamp gehen, oder? Für 50.000?
Nee.
4 Wochen?
Nein.
Kannst du übelst was für die Aktienkultur machen? Du bist den ganzen Abend am Feuer und sagst,
oh, wo ist die Leute voll.
Habt ihr schon einen ETF?
Ich habe übrigens einen Podcast. Naja, wie auch immer. Was aber wichtig ist für alle, die eben auch bei Netflix interessiert sind, einzusteigen oder noch investiert sind, ja, da gibt's ja doch ein paar, dass natürlich neue Nachrichten sind, die letzten Endes auch, ich sag mal, wieder durchaus neue Kunden anlocken könnten.
Ja,
durchaus. Und ich wundere mich eh, dass du dich noch nicht beworben hast für die Reality-Show, weil das ist ja tatsächlich etwas eigentlich Leichtes, ne? Grünes Licht, gehst ein bisschen und bei rotem Licht bleibst du einfach stehen und wackelst nicht mehr. Versuch's mal.
Hast du schon mal eine rote Ampel überfahren? Ist gar nicht so einfach.
Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Außerdem möchte man 2024 die Rechte an der Formel 1 bekommen. Das wird auch viele neue Kunden sichern. Ist nicht billig.
Da würde ich mich echt freuen.
Aber das wäre natürlich, wäre für mich auch natürlich ein super Ding. Ich guck's einfach gerne mal. Es ist auch eine Geschmackssache, ne? Viele sagen,
was denkst du denn? Wird der Nico Rosberg dieses Jahr wieder Weltmeister?
Ja, bei Dölet oder auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt die Frage, ob es grünes Licht für die Netflix-Aktie gibt. Und das werden wir natürlich sehen. Aber ich finde, es gibt auch in der Vergangenheit öfter mal, ich sag mal, auch Momente gab es schon, wo Netflix natürlich so ein paar Dellen hatte, wo auch mal, ich sag mal, viele Abos verloren gegangen sind. Ja. Und das haben sie jetzt natürlich auf hohem Niveau auch gehabt. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass man hier mit guten Eigenproduktionen auch in Zukunft weiterhin neue Kunden und neue Abos abschließen wird. Außerdem natürlich noch die Roku-Übernahme. Da sind ja so Gerüchte im Laufen, dass man bei Roku bald mit einer Übernahme rechnet von Netflix. Ich bin mir nicht sicher, was sie damit wollen, aber von mir aus, also je nachdem, was da eben passiert.
Also ich habe die Woche gehört, es würde strategisch Sinn machen.
Okay, warum?
Weil sie, Roku macht ja auch viel Werbung.
Ja.
Und da könnten sie einfach schon sich diese ganze Werbeplattform und alles gleich mit einkaufen, die auch erwiesenermaßen sehr gut funktioniert.
Ja, so dass man halt sagen kann, dass man hier Netflix Lite mit Werbung und okay. Na gut, insofern könnte es durchaus Sinn machen. Muss man sich anschauen. Bin ich gespannt, wann diese Nachricht kommt und ob diese Nachricht und wie viel Roku dann kostet.
Wo steht denn jetzt
Roku,
die Aktie?
Ich bin ja. Roku selbst ist ja jetzt auch nicht gerade ein Schnäppchen, sind ja jetzt auch nicht gerade billig.
74 Euro. Oh, die waren immer hier bei 405.
Ja, wer denn nicht, ne? Also war ein starker Verfall. Aber wichtiger ist ja natürlich die Market Cap von Roku und die ist bei 11 Milliarden. Ist auch nicht ganz ohne. Wobei sie natürlich schon deutlich teurer war, darf man ja auch nicht vergessen. Insofern vielleicht sogar eine machbare Aufgabe für Netflix.
Dein Unternehmen hat die Woche zugekauft. Nach Börsenschluss am Montag hat Europas größter Modehändler About You, Zalando, bekannt gegeben, die Mehrheit an der Medienmarke Highsnobiety, habe ich vorher noch nie so gehört, zu übernehmen. Das Unternehmen wurde 2005 von David Fischer gegründet und es ist ein Blog und er entwickelte sich in den vergangenen 17 Jahren zu einem kleinen Medienhaus mit Verlag, Kreativberatung und Online-Shop. Laut Zalando sagt man, die Zusammenarbeit mit Highsnobiety soll Zalando dabei helfen, die erste Anlaufstelle für Streetwear, New Luxury und Modeinspiration zu werden, insbesondere für jüngere, modebewusste Kundinnen und Kunden. Erstes Mal Umsatzrückgang hat man gehabt beim Quartalszahlen. Wird interessant, ob sich hier, ich glaube, da würden sich die Menschen als erstes zurückhalten.
Ja, die Frage ist, wie langfristig, ne?
Also ein Jahr hätte das mal durchziehen, mal keine neuen Klamotten für den Sommer zu kaufen.
Ja. Ach, naja, ich sag mal so, ist wahrscheinlich ein Gesamteffekt, ne? Müssen, Corona darf man nicht unterschätzen. Ja. Wenn kein Geschäft offen hat, na klar, machst du den Online-Handel, wenn du dann doch dich neu einkleiden möchtest. Insofern hast du dort enorme Rückengewinn gehabt und den hast du eben jetzt nicht mehr.
Ja.
Insofern, wenn es langfristig passt, mache ich mir echt immer noch weniger Sorgen. Auch dieses direkt To-Consumer-Geschäft, das ist alles schön und gut bei Marken, die etabliert sind, keine Frage. Ja. Aber ein Kunde von Zalando, der geht ja aufgrund dessen zu Zalando, weil er inspiriert werden möchte, weil er viele Marken vorfinden möchte. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt sich gegenseitig ausschließen muss. Klar, Nike wird natürlich über seinen eigenen Shop bessere Margen und bessere Möglichkeiten haben, Sachen zu verkaufen, keine Frage. Aber es gibt ja nicht nur Nike oder Adidas bei Zalando, sondern so viele Marken.
Das stimmt.
Insofern wird About You und Zalando auch langfristig ein gutes und funktionierendes Geschäftsmodell haben und auch da langfristig wieder wachsen, auch wenn es da mal hier und da eine Delle gibt auf hohem Niveau.
Ah, das wird schön.
Ich rede heute mal noch über dein Unternehmen, wenn du noch investiert bist bei Veolia.
Was
sagst du dazu? Sie möchten sich verschlanken und zwar hast du gar nicht mitbekommen? Sehr gut, sehr gut. Das britische Entsorgungsgeschäft soll verkauft werden und das Ganze hat einen Vorteil und zwar, man möchte natürlich einen versöhnlichen Zug anbieten gegenüber den Wettbewerbshütern der EU, die sagen, die Suez-Übernahme, das ist wettbewerbsrechtlich schon kritisch. Kann ich vielleicht sogar ein bisschen verstehen. Und jetzt teilte Veolia selber mit, dass das eben eine drastische Entscheidung sei. Also das machen sie nicht ganz so gerne, dieses Geschäft abzugeben. Insofern ist das jetzt erstmal ein Entgegenkommen an die Wettbewerbshüter, dass sie dann sagen, ihr habt das Go, Suez-Übernahme geht klar. Ich bin gespannt. Dir wird es trotzdem lieber sein, dass Suez natürlich übernommen wird.
Ja, definitiv. Sie sind damit der weltweit größte Wasserversorger der Welt und ich glaube, das ist ein Riesenthema. Wir sehen es heute hier, wir nehmen hier auf und haben da 28,5 Grad. Nein, wir trinken Eistee, leider kein Whisky. Bist du eigentlich ein Milchprodukte-Nutzer?
weniger,
Konsument.
Weniger tatsächlich.
Also, ich tatsächlich auch. Also was ich gar nicht so mache, ist, viele Menschen, meine Frau auch, die essen ja viel Joghurt. Bin ich gar nicht. Mhm. Also so Joghurt und Puddings. Ich weiß nicht, ist das so dein
Ding? Ja, Pudding, mit Pudding kriegt man mich immer aus dem Wald gelockt. Na logisch. Also, Vanillepudding, tolle Sache.
Ich bin immer total überrascht, wie lang diese Theken doch sind, auch in den Supermärkten.
Ja.
Also
ja,
ich gar nicht. Ich habe keine Ambition. Ich würde niemals losfahren und mir Pudding oder so kaufen.
Ja.
Und was ist jetzt passiert? Du kennst ja die Müllermilch. Die mit dem Mu, ne?
Mu. Mhm.
Genau. Und die kaufen jetzt Landliebe. Also auch relativ groß.
Okay.
Und dieser Megadeal sortiert den deutschen Milchmarkt neu. Finde ich ganz interessant, dass es hier jetzt eine Konsolidierung gibt. Zeigt wahrscheinlich auch, dass immer mehr und mehr Alternativprodukte kommen. Ich kann immer nur wieder sagen, es gibt ja ein Ersatzprodukt für Milch. Also ich bin ja immer gerne, ich mag bessere Alternativen, die umweltfreundlicher sind. Aber ich möchte nicht den Komfort des Geschmacks ein bisschen so verlieren, ne?
Ja.
Und da finde ich, gibt es für mich bei der Milch nur eine Alternative.
Keine Werbung.
Kann auch Aktien verkaufen, deswegen werde ich die Marke jetzt nicht nennen, aber es gibt eine. Eigentlich heißt es, glaube ich, keine Milch auf Englisch. Keine Ahnung, muss man mal selber gucken. Die Theo Müller Gruppe übernimmt die deutsche Marke von Friesland Campina. Und Stefan Müller ist jetzt der neue Aufsichtsratschef, also der Sohn des großen Patriarchen. Und die größte deutsche Privatmolkerei steigert mit dem Deal ihren Umsatz von 7 Milliarden Euro um eine halbe Milliarde Euro auf 7,5. Über den Kaufpreis wurde stillschweigend vereinbart. Tatsächlich wäre es für mich jetzt kein Investment, also so in Milch zu investieren.
Also ja, kann man denn eins von den beiden kann man nicht investieren?
Gar nicht, ne? Also du könntest in Danone investieren, die sind ja ganz groß
mit
Molkereiprodukten auch unterwegs. Genau. Aber ich glaube, das hat weniger Zukunft. Also ich glaube, der Trend geht eher mehr und mehr dahin, doch zu den Alternativen, die genauso gut schmecken. Ja,
aber natürlich keine unwichtige Nachricht für die Danone-Investoren, die auch schon bereits investiert sind, weil natürlich hier die Konkurrenz sich verstärkt und eben auch mit gewissen Alternativen hier um die Ecke kommt. Tatsächlich interessant, dieser Deal. Und was ich so manchmal auch, ich sag mal, auch vor allen Dingen im Mittelstand und so in der zweiten Reihe, was auch nicht so auf diesen Public Markets vonstatten geht, was da noch so passiert mit Übernahmen, das ist schon immer auch recht spannend.
Was jetzt natürlich auch spannend ist, ist dieser Umschlag.
Genau, wir haben gekauft.
Wir haben gekauft bei unserem Werbepartner Scalable.
Was haben wir das letzte Mal gezogen? Das war
Recycling. Und wir haben Waste Management gekauft und nächste Woche gibt es die Analyse von Peter auf unserer Webseite. Folgt uns bei Instagram, weil da werden wir dann natürlich auch den Link posten. Peter sagt, nee, sie ist noch nicht qualitativ da, wo ich sie sehe. Und deswegen erbittet er sich noch hier. Wir setzen ihn jetzt hier im Podcast Verzug. Und aber natürlich müssen wir ihm danach auch gleich wieder Arbeit geben. Und deswegen werden wir heute eine Branche ziehen. Marcel, für alle, die uns jetzt nicht auf YouTube zusehen, ich öffne den Umschlag. Ich ziehe alle Karteikarten raus. Wir haben noch ein paar coole Branchen dabei, wie Konsumgüter, KI, Nahrung, Medizintechnik, Chips, also Halbleiter, Pharma, Immobilien, Wasserstoff, Also, hast du einen Favoriten? Gaming ist auch nochmal dabei.
Ich habe gar keinen Favoriten. Ich freue mich einfach, dass wir nicht Alkohol und Tabak ziehen können, weil das haben wir schon.
Ja, aber ich denke, wir können sehr zufrieden sein mit Heineken.
Durchaus, ja. Doch, so. Tatsächlich.
Dann
kommt jetzt die Ziehung. Ich greife so langsam in deinen frisch gemischten Papierhaufen. Und willst du schauen?
Ja.
Und es ist?
Medizintechnik.
Oh, das ist doch mal was Feines.
Das ist doch völlig in Ordnung. Das ist nochmal dann auch nochmal eine super Ergänzung auch nochmal zu Medtronic.
Das stimmt.
Und deswegen Medizintechnik. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne mal bei Instagram zum Beispiel auch Medizintechnik Unternehmen. Der Umschlag wird jetzt wieder versiegelt.
Genau. Was wir dann kaufen, das kaufen wir auf jeden Fall bei unserem Werbepartner. Wie schon erwähnt,
ist über Scalable. Den Prime Broker. Und das ist eigentlich auch immer super. Da gibt es auch eine neue Wave-Strategie. Die zeigen wir euch nächste Woche auch mal im Aktiencheck. Also schaut da auch mal da. Automatisierte Geldanlage könnte auch nochmal ein Mehrwert sein.
Genau, Scalable ist natürlich auch über App und Web verfügbar. Man kann natürlich auch alles ganz günstig traden und hat natürlich die Spreads und da natürlich auch die Aktiensparpläne möglich, ETF-Sparpläne, all das natürlich mit dabei und eben durch den Prime Broker vielleicht sogar noch mit besseren Features.
Bestimmt. Unseren Link packen wir euch in die Shownotes, einmal zu Scalable, aber natürlich auch zu Wealth. Also wenn ihr sagt, ich möchte alles so über einen Robo-Advisor mit Immobilien, vielleicht so ein Teil Kryptos, Anleihen, kann man dort super cool auswählen. Wir werden auch anfangen zu investieren. Wie gesagt, Link stellen wir euch schon mal in die Shownotes, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Mein Top der Woche, Walmart. Und sie liefern nun die ersten Einkäufe mit der Drohne aus und damit haben sie das Rennen gegen Amazon gewonnen. Finde ich ganz interessant. Es ist definitiv ein Etappensieg gegen Amazon, die ja mit Prime Air aktuell irgendwie nicht so wirklich vom Fleck kommen. Und als erster amerikanischer Einzelhandler setzt Walmart jetzt großflächig Drohnen für die Zustellung von Lebensmitteln ein. 4 Millionen Haushalte in 6 Bundesstaaten, Texas, Arizona, Utah, Virginia, Arkansas und Florida, können sich bald ihre online bestellten Waren via Drohne nach Hause liefern. Finde ich ganz interessant. Ist für mich auch so ein bisschen ein Gamechanger. Spart Personalkosten. Und du kannst relativ schnell, also sie sind in so einem Umkreis von 30 Minuten. Und dann droppen sie dir das auch in die Einfahrt. Bis zu 8 Kilo kannst du bestellen. Das ist schon viel.
Ja, und dann gibt es einen ganzen Topf voller Lebensmittel. Und die musst du dann aber natürlich schnell einräumen.
Ja, ja, das okay. Ist klar. Aber finde ich trotzdem, bevor ja, du
loslässt, absolut.
$4 kostet das Ganze. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, per App zu Hause vom Sofa zu bestellen.
Ja, ja. Und es kommt keiner, der angeblich schlecht bezahlt ist, von Gorillas und Co.
Für $4 würde ich sofort machen.
Ja, ja, nö, klar. Ist natürlich wieder ein Fortschritt, um Zeit zu sparen und nicht einzukaufen. Und ich sag mal, sie sind ja oft jetzt hinterhergelaufen, Walmart in der Geschichte. Haben natürlich auch oftmals Amazon hinterher schauen müssen und haben sie natürlich auch unterschätzt. Und jetzt haben sie doch mal so ein bisschen wieder Agilität bewiesen und können die eben auch mal ein paar Sachen umsetzen. Damit sind sie natürlich Vorreiter und mal schauen, wann das in Deutschland das erste Mal kommt, dass wir mit einer Drohne beliefert werden. Bin ich gespannt. Mein Top der Woche, Microsoft, sie haben auch zugekauft, also viele Übernahmen, wir sehen, das nimmt nach und nach zu, was wiederum auch vielleicht mal so ein, ich habe einfach mal noch so ein By the way, viele Übernahmen heißt auch aktuell, dass solche Übernahmeberater wie zum Beispiel B. Riley Financial durchaus Rückenwind bekommen könnten. Gerade jetzt, wenn viele günstig werden auf dem Papier, könnte auch sein, dass da noch mehr und mehr Übernahmen dazukommen. Microsoft selber kauft Miburo. Nie gehört. Mhm. Ist auch, ich sag mal, eher ein Startup, was vielleicht nicht so für den Endkunden gedacht ist, zumindest nicht in erster Linie. Man kann als Kunde jetzt nicht gleich sofort Produkte von Miburo kaufen. Das Unternehmen ist für die Analyse und die Erforschung von Cyberbedrohungen verantwortlich und eben auch speziell von Bedrohungen von Nationalstaaten. Also sprich, wenn jetzt hier in Russland wieder irgendwelche Hacker herangehen, die auch staatlich beauftragt sind, dann hat man hier doch eine, ja, ich sag mal, eine Lösung, um das Ganze so ein bisschen mit Sicherheit zu verzieren. Und das ist natürlich auch wichtig für Microsoft, die mit dieser Übernahme natürlich einen guten und wichtigen Zug machen, denn die wollen natürlich auch ihre Kundendaten schützen. Das Thema ist natürlich ganz groß und deswegen hat man hier Miburo übernommen. Die Forschungsteams von Miburo erkennen und ordnen bösartige und extremistische Einflusskampagnen in 16 Sprachen zu. Also hier hat man schon doch ein recht großes Team, auch ein sehr offensichtlich sehr wissenschaftlich basiertes, sehr fortschrittliches Team, was eben jetzt auch die Produkte von Microsoft wieder ein Stück weit besser machen und natürlich auch die Cloud, ganz wichtiges Thema. Dort sind ja auch die, ich sag mal, sehr sensiblen Daten, nicht nur von Endkunden, sondern natürlich auch von B2B-Kunden. Und insofern ein Top, den ich gern verkünde als Aktionär.
Passt einfach immer. Sehr gut. Mein Flop der Woche, wie immer, der Ukraine-Krieg, dass das immer noch nicht vorbei ist. Ich habe aber was weiteres und es ist die Milliardenwette von Bridgewater. Und Bridgewater ist der größte Hedgefonds mit auf der Welt. Und sie haben offiziell 6,7 Milliarden Euro, wetten sie, also sie müssen das ja ein bisschen bekannt geben, gegen europäische Aktien. Und ganz interessant ist hier, alle Unternehmen, gegen die sie wetten, sind Teil des Eurostox 50. Und jetzt nur mal so als Beispiel, wer ist dabei? Wir haben aus Deutschland die größte Short-Position hat man tatsächlich bei der Allianz mit 388 Millionen Euro. Ui. Hier, also das ist schon viel. Heftig.
Ja, absolut, klar.
Dann haben wir Bayer, 319. BASF, 223. Sind auch nächste Woche im Aktiencheck mit dabei. Dann haben wir natürlich, Vonovia ist noch dabei, 126. Aus Frankreich, AXA, 646 Millionen Euro. Also ich glaube hier, die gehen hier ganz schön gegen die Versicherer.
Ja, das vor allen Dingen, ja.
Sanofi, 646 Millionen Euro. Hier könnte man natürlich auch vielleicht so ein bisschen, dass ein bisschen Luft rausgelassen wird, auch wegen Covid etc. pp. Dann haben wir Vinci, der Bau- und Ingenieurskonzern, 242 Millionen. BNP Paribas, 230. Air Liquide, 346 Millionen Euro.
Und Total Energies führt das Ganze an.
704 Millionen. Italien, Intensa San Paola, auch eine Bank, 180 Millionen. Edgen aus den Niederlanden, 180. ING, 185. Eine Milliarde gegen ASML. Unglaublich. Spanien, Iberdrola, 332. Banco Santander, 253.
Und BBVA ist ja auch eine Bank.
BBVA,
auch
das, genau, 141 Millionen.
Also den Finanzsektor haben sie auf jeden Fall sehr auf dem Schirm.
Versicherung auch
stark. Ja, also Finanzsektor habe ich jetzt mit eingeschlossen in diesem Satz, aber Könnte natürlich daran liegen, dass denn hier wirklich eine Rezension kommt, was natürlich sehr wahrscheinlich. Wir haben sehr viele Tendenzen im Gegenwind. Ich finde es sogar mehr als in den USA. Die können das wahrscheinlich viel besser noch ab. Und wenn hier nur ein bisschen die Zinsen steigen in der Europäischen Union, wird es natürlich schon wieder für manche Länder sehr kritisch. Insofern kann es dann auch schnell mal runtergehen mit den ganzen mit der ganzen Konjunktur. Insofern könnte das hier schwierig werden für einige Unternehmen. Deswegen sieht man hier schon ein paar Zusammenhänge, wo man sagen kann, okay, passt. Bei ASML verstehe ich es nicht ganz, weil man hier mehr Kunden außerhalb von Europa hat. Aber gut, ja, wer weiß, woran es liegt. Sie werden es wahrscheinlich besser wissen. Kryptowährungen. Diese Woche mein Flop der Woche.
Ich bin einfach so froh, da nichts zu haben.
Ja, na gut, das würde ich jetzt gar nicht so.
Wir waren ja schon immer skeptisch.
Skeptisch,
also, uns aber kann keiner vorhalten, dass wir irgendwelche Fanboys, außer beim Dogecoin.
Genau, aber ich möchte die andere Position auch einnehmen. Wir sollten uns jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, wir haben es schon immer gesagt, weil das ist auch Schwachsinn.
Nee, das also, nicht, aber wir haben schon immer gewarnt.
Wir haben, ja, was heißt gewarnt? Das, wir haben vor den Risiken.
Genau.
Ja klar, es gibt Risiken und das muss man wissen und das ist auch gerade das Harte für die Anleger diese Woche, also Krypto-Anleger, die da, ich sag mal, relativ groß investiert sind, die haben natürlich ein sehr hohen Verlust jetzt hinnehmen müssen, keine Frage. Das erhöhte Risiko sollten jedem klar sein. Das heißt, wenn man investiert, muss man das im Auge behalten und dann natürlich langfristig, ich sag mal, auch die Story behalten. Und wenn man sagt, ich bin überzeugt, ist ja kein Thema, dann kann man auch jetzt wieder von mir aus nachkaufen, je nachdem, wie man das selber für sich einordnet, keine Frage. Es ist nur ziemlich hart, weil das natürlich eine ziemlich heftige Woche war für
die. Man muss auch aufpassen, diese ganzen Krypto-Unternehmen gehen jetzt teilweise auch, kommen sie in echte Schwierigkeiten, weil es scheint so, als hätten die sich alle gegenseitig die Kryptos geliehen.
Ja, ja.
Und dann ein ist die Frage, Unternehmen konnte auch Margin Call gar nicht bedienen.
Ja, die Wallets wurden gesperrt teilweise, man konnte nicht Geld abziehen, auch da hat man durchaus.
Ich dachte immer, das wäre sicher.
Ja, ja, so ist aber nicht. Ne?
Nee, also, schwierig.
Also
wirklich aufpassen. Also
absolut.
Wirklich, also genau. Ich kann es immer nur wieder sagen, ich kriege auch aus dem privaten Umfeld, ich bin ja hier immer als der Guru unterwegs, der ETF-Guru in meiner Familie. Und es kommen auch die Anfragen, der ETF-Sparplan vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren gestartet, ist jetzt -10%. Und da kommt Hilfe, was soll ich machen? Dabei bleiben natürlich.
Kaufen.
Also weiterhin den ETF und den lassen wir uns ja auch nicht kaputt machen.
Genau, bestes Beispiel, ne? Wenn es irgendwo ein Sonderangebot gibt im Supermarkt, greifen wir ja auch zu.
Ja.
Bei unseren Lieblingsprodukten, so warum sollte man es nicht beim ETF tun? Ja, also wie gesagt, das ist der Flop der Woche. Schade drum natürlich, andererseits vielleicht auch eine Chance für diejenigen, die überzeugt sind. Und das sollte natürlich jeder für sich selber entscheiden. Für die, die neu einsteigen oder die Anfänger sind an diesen Märkten, dann sollte man trotzdem vielleicht hinterfragen, ob es erstmal das erste Investment sein sollte. Nein. Oder natürlich auch, ob man das Ganze übergewichtet oder eher untergewichtet. Ich würde es tatsächlich nicht unter den 4-5% lassen.
Auf gar keinen
Selber Fall. Persönlich bin ich mit 0% investiert, deswegen muss ich mich natürlich auch ein bisschen da zurückhalten. Die Welt wird nicht untergehen, also vielleicht die Chance ist trotzdem da, aber wenn sie doch untergeht, dann ist die alles sowieso egal. Also kommen wir zum Thema, würde ich sagen.
Und das Thema ist die Zinsanhebung. 0,75% hat die Fed angekündigt.
Und genau, was ist passiert? Vielleicht mal am Anfang der Woche,
um das mal kurz,
weil ich habe es nicht so verfolgt. Bisschen chronologisch mitzubringen. Am Montag ging es ja direkt runter in den Börsen und das lag daran, dass die neuen Inflationsdaten in den USA veröffentlicht wurden und die waren dann doch überraschend höher als gedacht. Liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt so diese Zeit haben, dieses Peak. Ob das jetzt ein Peak ist, wissen wir natürlich nicht, werden wir jetzt im Juli erst sehen, wenn die nächsten Daten kommen, aber das ist ja so die Zeit, wo dann, ich sag mal, die meisten Erholungsbewegungen vor 2 Jahren und allen auch im letzten Jahr dann gekommen sind, deswegen sollte es jetzt tendenziell geringer werden und da bleibe ich weiterhin bei meiner These, dass es so ein bisschen runterkommen wird, die Inflation, natürlich, wie gesagt, nicht ins Negative und auch nicht auf 2%, wie das vielleicht mal ökonomisch mal richtig war, aber es wird ein Stück weit runterkommen, sehr wahrscheinlich, trotzdem jetzt natürlich die harsche Entscheidung aufgrund dieser Inflationsdaten. Mittwoch gab es eben dann die Entscheidung der Fed und die Börsen haben schon vorweggenommen, dass es hier eben noch einen deutlich höheren Zinsschritt gibt, als es erwartet war. Mit eben statt 0,5%, also sprich 50 Basispunkte, ging es eben um 75 Basispunkte hoch. Das ist jetzt zumindest so das, was angekündigt wurde. Auch der nächste Zinsschritt soll ein wenig höher sein. Das ist auch das erste Mal seit 30 Jahren, dass es solche drastischen Zinsschritte gibt. Ich hoffe nur, und das vielleicht gleich mal vorweg, dass man hier nicht overpaced und die Wirtschaft zu sehr abwirkt, denn das würde natürlich wiederum eine Rezession befeuern. Die Märkte hatten dann eben das Ganze schon eingepreist, deswegen ging es eben auch wieder auf neue Tiefs, zumindest in den Indizes. Wir haben den S&P und auch den Dow Jones, die jetzt offiziell in den Bärenmarkt drin sind. Natürlich ging es auch beim Nasdaq steil bergab. Und jetzt kann man auch durchaus mal hier und da schauen bei den jeweiligen Unternehmen. Manche haben neue Tiefs erreicht, wie zum Beispiel Shopify. Andere wiederum haben ihre alten Tiefs getroffen und sind dann am Freitag wieder hochgedreht. Hier kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass man, wenn es jetzt nicht noch schlechtere Sachen gibt, und wenn man davon ausgeht, dass es hier einen Peak gibt in der Inflation, bei den Inflationsdaten, dann wissen wir und der Markt auch so langsam, dass es so, naja, ich sag mal, zumindest keine negativen Überraschungen mehr geben könnte. Insofern darauf achten, dass man hier vielleicht wirklich einen Boden bei manchen Unternehmen sieht, wenn man das zweite, dritte Mal diese, ja, ich sag mal, diese Linie auch hält.
Ja.
Das ist durchaus auch ein guter Punkt, dann vielleicht mal nach und nach einzusteigen, nicht sofort, sondern abwarten natürlich, wie die Inflationsdaten sich entwickeln. Aber es ist eine gewisse relative Stärke, wenn man jetzt nicht neue Tiefs erreicht hat. Beziehungsweise vielleicht sogar relativ nah des Allzeithochs ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Gibt es ja auch ein paar, die davon profitiert haben. Ja, jetzt wird es eben spannend, wie die nächsten Zinsschritte folgen und die so bleiben, wie es jetzt eingepreist ist. Wenn nicht, geht es natürlich wieder ein Stück weit runter, zumindest in den Indizes. Und dann wird auch die Rezession natürlich sehr wahrscheinlich. Und egal, also je nachdem, wie hoch die Steine sind oder wie groß die Steine sind, die man reinlegt in diese Konjunktur, desto eher wird es natürlich am Wirtschaftswachstum lähmen. Und dann wird natürlich die zweite Jahreshälfte interessant. Und viele Experten sagen ja auch, dass die zweite Jahreshälfte eine richtige Rallye mit sich bringen wird, weil dann eben das ganze Thema Erhöhung erstmal abgeschlossen ist. Dann werden es bloß noch geringere Schritte, beziehungsweise die Inflation kommt auch runter. Und dann entspannt sich die ganze Situation und der Markt weiß wieder, wie er planen soll. Hm. Also ich würde jetzt nicht den schwarzen den Teufel an die Wand malen für die nächsten Jahre, sondern tatsächlich kurzfristig aufpassen, aber langfristig natürlich gute Chancen durchaus.
Also ich sehe das auch so einfach. Einfach weiter den ETF-Sparplan besparen, da immer sowieso weiter, also den auch nie locker lassen, bei der Einzelaktienauswahl vielleicht noch ein bisschen mehr mit den Geschäftsmodellen auch, man muss sich wohlfühlen natürlich auch mit seinen Investments,
das ist klar.
Oder man guckt halt zu null rein, also ich gucke nur noch rein, einmal im Monat beim Depotrückblick, ich bin auch nochmal mein Depot durchgegangen, gibt es hier irgendwelche Unternehmen, wo ich jetzt sage, boah, die würde ich jetzt nicht komplett besitzen wollen und nee. Einfach den ETF machen. Also meine Strategie, weiter den ETF machen, noch mehr mit den Unternehmen beschäftigen.
Ja. Und man hört ja jetzt auch mal die Skepsis, jetzt zu sagen, okay, die Märkte laufen nicht, jetzt vielleicht mal einen Sparplan aussetzen. Nein, ich würde genau das Gegenteil
tun.
Also kaufen, wenn jetzt erhöhen, jetzt vielleicht noch erhöhen und vielleicht, wenn die Börsen richtig gut gelaufen sind, einfach mal wieder ein bisschen runter mit dem Sparplan. Das kann man ja auch mal machen. Wenn man da die Zeit hat oder die Lust hat, das zu verfolgen, kann man das durchaus fokussieren und eben genau antizyklisch handeln, denn langfristig geht's nach oben. Und meine persönliche Meinung ist, dass wir der zweiten Jahreshälfte, wenn es so eintritt, wie ich das jetzt schon mal geschildert habe, dass die Old Economy, die sehr gut gelaufen ist, also Ölwerte und gerade auch die Industrie, die ja zeitweise wirklich ganz gut lief, alles was so die Versorgung zumindest betrifft, dass die durchaus ein bisschen lahmen wird, wenn nicht sogar sinken wird. Einige sind ja schon gefallen, muss man ja auch sagen. Und dass vor allem die Nachhaltigkeit, und das sieht man auch bei Enphase Energy mal zum Beispiel, die sind sogar recht stabil, trotz der ganzen Korrektur. Und auch gewisse Tech-Werte, die vor allen Dingen auch, ich sag mal, Zinsschritte verkraften, das darf man nicht vergessen, dass die dann gefragt werden, je sein. Also hier könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann relativ schnell, wenn ein Boden da ist, einen guten Rebound geben wird. Muss man trotzdem vorsichtig sein, wie gesagt, erst abwarten, wie sich die Gesamtsituation entwickelt und dann handeln.
Was sagst du denn, werden die Indizes höher stellen? Also Anfang des Jahres oder nicht?
Ja, ich glaube, diese Prognose haben wir dann, könnten wir wahrscheinlich relativ schnell einkassieren. Also wir hatten ja am Anfang für Future Starts Now, hatten wir ja unsere Ziele abgegeben. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Und das ist ja auch okay. Wir konnten natürlich auch nicht mit dem Krieg rechnen und wie auch immer. Wir sind ja auch keine Hellseher. Ja. Deswegen, freuen wir uns, dass wir vielleicht einfach langfristig auch eine coole Chance haben zum Neueinsteigen und zum Nachkaufen. Ja. Und ich glaube nicht, dass wir die Stände wieder erreichen.
Ich habe die Woche noch einen interessanten Artikel gelesen, ist, was bedeutet eigentlich diese Zinswende auch für Anleger? Man muss einfach tatsächlich sagen, das ganze Thema Anleihen, der Anleihenmarkt ist ja gigantisch groß und die Renditen in den USA und im Euroraum haben bereits vorab deutlich angezogen. Die Bundesanleihe, die 10-jährige, mit 10-jähriger Laufzeit zum Beispiel, wirft jetzt wieder deutlich mehr als 1% ab. Die italienische Staatsanleihe, 50 Jahre, 4,13%. Für die nächsten 50 Jahre kriegt man von Italien, wenn die das schaffen durchzuhalten, ist natürlich auch immer die Frage. Aber das ist für mich schon eine Konkurrenz, auch für Dividendenaktien tatsächlich. Also wenn man auf so ein Old Economy Schiff setzt,
da würde ich
glaube ich sogar eher dem italienischen Staat mein Geld geben.
Kurze Überlegung. BASF, 4% Dividendenrendite etwa?
Ja, BASF ist der weltweit größte Chemiekonzern.
Ja, nun, ich meine nur, also kurstechnisch wirst du nichts an Entwicklung bekommen.
Nee,
bei BASF nicht und bei den Anleihen wahrscheinlich auch nicht. Insofern hast du zumindest die 4% als Vergleich.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, lieber BASF oder lieber Italien?
BASF, ja. Da kann ich aber sagen, lieber Daimler oder Italien?
Ja, also, klar. Also ich bin bei dir. Ich würde auch keine Anleihen von Italien kaufen, einfach weil ich ganz große Bedenken habe, dass das Ganze gut geht. Aber da würde ich lieber langfristig auf die Unternehmen setzen, die sehr stark
stehen. Sparer können sie im ersten Moment erstmal gute Nachrichten sein. Ich bin gespannt, ob die Banken ihre Negativzinsen wieder einkassieren werden.
Wäre ja clever. Um vermögende Kunden zu halten.
Der Immobilienmarkt, das wird eine ganz interessante Geschichte, was dort passiert, weil ich glaube, es gibt natürlich ganz viele, die relativ günstig finanziert haben die letzten Jahre, auch hohe, also auch hohe, wie nennt man das? Nicht jetzt.
Nicht viel Eigenkapital mitbringen, haben wir hohen.
Genau,
hohen,
und aber natürlich auch, wenn du was zurückzahlst. Nee, also wenig Zinsen zahlen, aber dafür die.
Die Tilgung.
Die Tilgung, ja, Entschuldigung, danke. Die Tilgung wird jetzt wieder weniger werden, weil die Zinsen natürlich auch steigen. Also
ach so, ja, klar. Der Zinsanteil des Ganzen wird natürlich größer sein, ja.
Gold gilt als Inflationsschutz, aber man muss auch sagen, Gold macht keine laufenden Erträge. Das würde ich auch schwierig, genauso wie Bitcoin würde ich ja auch aufpassen.
Ist ja fast im gleichen Nenner zu nennen. Ne? Also.
Und Staatshaushalte werden stärker belastet werden, weil sie sich natürlich nicht mehr so einfach refinanzieren können. Das wird alles interessant.
Vor allem, wenn man noch so hohe Staatsquoten hat wie in Deutschland, wo bei jedem Problem direkt irgendeine Lösung kommen muss, so ein Tankrabatt oder ein 9-Euro-Ticket. Ja. Ja, kann man ja halten, was man will davon, aber tendenziell wird für jedes kleine Wunde wird ein kleines Pflaster schon drüber geklebt und das alles natürlich auf Kosten der Steuerzahler.
Aber deswegen habe ich heute als Investmentidee auch nochmal, ich hatte es schon mal gebracht, die Market Access mit dabei und ich glaube, viele große viele große institutionelle Investoren werden jetzt wieder anfangen, mehr auch in Anleihen ihr Geld zu parken. Glaube ich, könnte klappen. Digitalisierung, Market Access ist da der große Vorreiter. Warum nicht? Finde ich, hält sich relativ gut auch aktuell.
Ja, sehe ich ganz anders.
Siehst du ganz anders?
Voller Abwärtstrend. Und ja, klar, die letzten Tage waren recht stabil, muss man sagen. Stimmt. Aber der Abwärtstrend ist auch stabil. Und hier kann ich mir vorstellen, gerade bei der Bewertung, dass es noch ein Stück weit runtergeht. Und wie gesagt, die Quartalszahlen des ersten waren sie auch nicht gerade vom Wachstum gespickt. Wenn das zurückkommen würde, dann wäre es sicherlich auch, dann sieht man, dass die, ich sag mal, dass der Handel mit Anleihen zugenommen hat und dass man auch, ich sag mal, mehr Profit daraus schlägt. Aber bisher hat man das im ersten Quartal nicht gesehen und da sind ja auch schon die Renditen gestiegen. Und deswegen schwierig, aber langfristig, ganz langfristig bin ich bei dir natürlich. Vielleicht nochmal zum Immobilienmarkt, wird interessant. Wir haben ja die hohen Preise. Viele, die sich wahrscheinlich überschuldet haben mit höheren Zinsen, also wenn sie sich refinanzieren müssen, könnte es also sein, dass auch hier und da ein paar Schnäppchen geben könnte, die eben ihre Häuser oder ihre Wohnungen verkaufen müssen, weil sie es eben nicht mehr tragen können, weil sie auf Kante finanziert haben. Daher auch passend, wenn man sich den Luxus leisten möchte eines Hauses, sollte man da schon finanziell sehr gut ausgestattet sein, um sich diesen Luxus weiterhin leisten zu können und nicht, dass man dann hier noch einen Zweit- und Drittjob mitgehen muss, damit man das Ganze noch tragen kann. Also vielleicht auch hier eine Chance.
Ich bin gespannt.
Ja, dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein.
Wen bringst du uns damit?
Meine Investment-Idee ist Clearfield.
Clearfield. Jetzt darfst du gar nicht mehr sagen, damit die Leute den Aktiencheck
ganz genau. Und Clearfield nenne ich bloß, sagt, dass es hier um Glasfasertechnologie geht und alles andere kann man am Mittwoch im Aktiencheck sehen, der dann eben kommt. Und da haben wir Clearfield unter anderem mit drei weiteren Unternehmen mit unter die Lupe genommen. Mhm. Sehr spannendes Unternehmen aus der zweiten Reihe. Könntest du
schon mal nennen. Also ich habe die BASF dabei, Reliance Industries aus Indien und Constellation Software. Also schaltet auf jeden Fall Mittwoch ein.
Vor allem für viele vielleicht ein paar neue Unternehmen, die ich vielleicht so noch nicht kannte, die vielleicht den Horizont ein bisschen erweitern und die man nicht immer hört. Also sprich nicht immer die ganzen klassischen Unternehmen in den Analysen.
Nächste Woche.
Genau.
Quartalszahlen?
Ein paar wenige. Also Lennar zum Beispiel. Der Hausbauer wird berichten, wird natürlich insofern spannend, ob es hier schon die ersten Auswirkungen der Zinsanhebungen gibt, dass sich viele zurückhalten beim Kauf und davon gehe ich zumindest aus. Ich könnte mir vorstellen, dass Lennar ein nicht sehr solides erstes Quartal hat und vor allen Dingen auch noch viel schlechteren Ausblick liefern wird. Meine vorsichtige Prognose. KB Home wird am Mittwoch berichten. Ähnliches, also eigentlich gleiches Segment, ne? Bauen auch Häuser, verkaufen die an Privatkunden und werden wahrscheinlich vor gleichen Problematiken stehen. Am Donnerstag sehr spannend, Accenture, großes Unternehmen, finde ich immer wieder interessant, würde gerne mal investieren, aber so richtig fehlt mir jetzt noch der Boden, nachdem die Aktie, ich sag mal, auch Ende letzten Jahres so rasant davongelaufen ist. FactSet wird berichten und am Abend, und das hat ja FedEx schon vorweggenommen, dieses erste Quartal lief ja super. FedEx hat richtig stark die Dividende erhöht, ich glaube fast 50% und sind ja auch ein Stück weit zurückgekommen, handeln auch wahnsinnig unter 0,5 KUV, glaube ich, also sind sehr, sehr günstig. BlackBerry wird noch berichten und am Freitag gibt es dann noch Zahlen von Carnival Corporation, ansonsten eher eine ruhige Woche. Man kann wahrscheinlich das gute Wetter, insofern es da ist, genießen.
Es gibt viele Dividenden.
Schön.
Montag, Ping An, McDonald's, Dominion Energy haben wir da, Cewe, Jenoptik. Dienstag, Essilor Luxotica, VF Corp, Sandy Black & Decker. Mittwoch, EA, Halliburton, Norton Life haben wir, Juniper Networks, Donnerstag Qualcomm, BlackRock, Sillim, Leck Immobilien, Encarvis, Freitag Bank of America, Lockheed, BP, Anthem, Suncor, Global Payments, Kraft Heinz, Hilton, Nasdaq, Tesco, Jacobs, dann wen kann man hier noch? Varta, Varta wird bezahlt. Exponent, also es gibt vieles.
Ich glaube, außer Exponent kriege ich gar nichts.
Ach komm, du bist so ein heimlicher Varta-Aktionär. Ich kenne dich doch.
Aber ganz heimlich.
So, jetzt machen wir einen Deckel drauf und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Schön, dass du wieder da warst. Schalte dann Mittwoch ein zum Aktiencheck und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt
immer
und überall und wirklich überall einen Bullenmarkt. Wir werden natürlich versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also helft uns jetzt bei der Medizintechnik. Schaltet am Mittwoch ein und bleibt auf jeden Fall dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.